1 ging es um die Voraussetzung der Apostel, die sachliche Voraussetzung ist gegeben in Worten und Taten Jesu. Die persönliche Voraussetzung für ihren Dienst hat Jesus ihnen dadurch ermöglicht, dass er ihnen Gewissheit gab über seine leibliche Auferstehung. Die Voraussetzung für uns, dass wir hier auf gutem, zuverlässigen geschichtlichen Boden stehen, liegt in der geschichtlichen Zuverlässigkeit des Lukas. Und dann sahen wir, wie Jesus die Apostel vorbereitet hat. Das war Kapitel 2. Er hat ihnen den Auftrag zur Weltmission anvertraut. Er hat sich dann von ihnen verabschiedet, um in einer ganz neuen Weise, in einer ganz neuen Nähe, seit Himmelfahrt bei ihnen zu sein. Und nach der Gebetsgemeinschaft haben die Jünger sich dann in den letzten Tagen eingestellt auf das große Ereignis, das kommen sollte, mit dem wirklichen Startschuss. Vorher jedoch wurde noch einmal geklärt, unter Anführung des Petrus, wie der Jüngerkreis, der Apostelkreis der Zwölf nun zu vervollständigen sei. Man hat sich vor Augen geführt, das grausame Ende des 12. Apostels, des Judas, und dann mit Matthias einen Nachfolger gewählt. So ist die Situation am Vorabend des Pfingsttages. Und nun kommen wir zu unserem Kapitel 4. Es geht jetzt um die Vollmacht der Apostel, um die Bevollmächtigung der Apostel. Die Verse, die jetzt folgen, mit der Beschreibung der dramatischen Ereignisse am Pfingsttag, haben in der Kirchengeschichte unseres Jahrhunderts immer wieder eine brisante Rolle gespielt. Man hat die Frage gestellt, ist das, was hier beschrieben wird, ein Modell, das zu allen Zeiten in ähnlicher Weise erfahren werden kann und soll? Ist es ein Mangel in unseren Gemeinden, wenn derartige Phänomene heute nicht mehr auftreten? So hat zum Beispiel David Duplessis gesagt, er wird als Mr. Pentecost bezeichnet, also als einer der Leitfiguren, eine der Leitfiguren der Pfingstgemeinden. Er hat gesagt, die erste Kirche war eine Schöpfung des Heiligen Geistes und der Heilige Geist hat sich nicht verändert, sondern in jeder Generation will er wiederholen, was er in der ersten Kirche durch die ersten Leiter und Mitglieder auch getan hat. Die Frage, ist das die Meinung von Mr. Pentecost oder ist das zu begründen durch die Heilige Schrift? Wozu, wenn wir uns jetzt einmal nur auf unseren Text konzentrieren, Apostelgeschichte 2, fragen wir, fordert der Text dazu auf, heute mit entsprechenden Wiederholungen zu rechnen oder beschreibt dieser Text eine einmalige Situation? Es gab nur einen Geburtstag Jesu. Es gab nur einen Karfreitag, an dem er gekreuzigt wurde. Es gab nur einen Ostersonntag. Ist der Pfingsttag wiederholbar? Soll und kann jeder Christ heute mit einer ähnlichen Erfahrung rechnen? Oder soll er sich gar danach ausstrecken? Sehen wir hin. A, 4a, das Sprachwunder am Pfingsttag, Kapitel 2. An diesem Tag erfüllt sich, was Jesus in Kapitel 1, Vers 5, Taufe mit dem Heiligen Geist und Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, angekündigt hat. Kapitel 2, Vers 4, da heißt es, und sie, nämlich die Apostel, wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Dies geschieht unter sichtbaren und hörbaren Begleiterscheinungen. Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Sie, das ist der erweiterte Jüngerkreis, diese 120 Leute, von denen wir gelesen haben. Und der Ort war entweder ein Versammlungsraum des Tempels oder ein Privathaus in der Nähe des Tempels. So gehen sie in den Pfingsttag hinein. Und das alte jüdische Pfingstfest hat erstmal gar nichts mit unserem Pfingsten zu tun, sondern es war ein Fest zum Abschluss der Getreideernte, ein religiöses jüdisches Fest. Das fand 50 Tage nach dem Passafest statt. Und daher der Name Pfingsten, Pentekoste, 50 Tage nach dem Passafest. Und von daher wissen wir, dass es eben auch etwa 50 Tage nach der Auferstehung stattgefunden hat. Und damit etwa 10 Tage nach dem Himmelfahrtsereignis, da das Himmelfahrtsereignis ja 40 Tage nach der Auferstehung stattfand. Dadurch kommen wir auf die 10 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und nun sind sie dort beieinander. Und wegen des jüdischen Festes ist Jerusalem vollgestopft mit Leuten. Man nimmt an, dass damals etwa 30.000 Einwohner regelmäßig in Jerusalem gelebt haben und wahrscheinlich so um die 70.000 auswärtige jüdische Pilger aus aller Welt dazugekommen sind. Und dann bekommen die Jünger erstmal etwas zu hören, Vers 2. Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ein Zeichen für die Kraft des Heiligen Geistes. Und nachdem sie etwas zu hören bekommen haben, bekommen sie etwas zu sehen, Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Zungen zerteilt wie von Feuer. Ein Zeichen dafür, hier ist wirklich Gott anwesend. Dieses Zeichen Feuer kannten die Jünger aus dem Alten Testament, wo Gott sich häufig in Form von Flammen offenbart hat. Denken Sie daran, wie er dem Mose im brennenden Busch begegnet. Und nachdem sie etwas gehört und etwas gesehen haben, passiert das Wichtigste. Die Jünger bekommen nun etwas zu sagen. Vers 4. Sie reden in fremden Sprachen. Und das griechische Wort, was hier steht, Glossa, in Vers 4 und in Vers 11 noch einmal, ist das Wort, das das Griechische ganz normal für Fremdsprache verwendet. Vers 11, also Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden, Fremdsprachen. Und in Vers 6 und Vers 8 taucht da nochmal ein anderes griechisches Wort auf. Als nun dieses Brausen, Vers 6, geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Da steht das griechische Wort Dialektos. Und in Vers 8 noch einmal Dialektos. Daher kommt unser Ausdruck für Dialekt. Also Fremdsprache. Das Brausen und die Feuerzungen sind eher Begleiterscheinungen, wird gar nicht mehr weiter erwähnt. Jetzt konzentriert sich im Folgenden der Bericht ganz auf die fremden Sprachen. Und sehen Sie mal, was passiert. Ab Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Also, die Jünger hatten diese Sprache nicht gelernt. Galiläa, sagte man damals, konnten kaum die eigene Sprache fehlerfrei beherrschen. Und deswegen dieser Hinweis, die können nicht mal ihre eigene Sprache richtig. Und jetzt werden sie von den Juden aus aller Herren Länder in deren jeweiligen Heimatsprachen einwandfrei verstanden. Das wäre so, als wenn ein Deutscher, der kaum sein Schulenglisch noch kann, plötzlich fließend Französisch, Türkisch, Hebräisch, Kiswahili oder was immer sonst auch reden mag. Und viele Juden merken, hier passiert etwas, das können wir nicht mehr mit menschlichen Maßstäben erklären. Wohlgemerkt, das ist kein ekstatisches Babbeln von irgendwelchen Silben. Das wäre nicht so erstaunlich gewesen für die Leute, das kannten sie aus den heidnischen Mysterienkulten. Also, es war nicht ein unverständliches Kauderwelsch. Es war keine Einbildung. Da ist nicht emotional eine Stimmung manipuliert worden. Nein, die reden Galiläa in Fremdsprache. Und die Zuhörer kriegen vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Ab Vers 8, wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und in der Gegend von Kyrene und in Libyen, Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Man kann die Jünger, die da plötzlich zu Sprachgenies avancieren, nicht einfach als überdrehte Sektengründer abstempeln. Und der Inhalt ihrer Reden ist eindeutig. Vers 11, sie reden von den großen Taten Gottes. In der Geschichte seines Volkes Israels und in der Geschichte seines Sohnes Jesus Christus. Aber, und das war für fromme Juden nun das Erschreckende. Und deshalb wird in Vers 12 auch dieses Entsetzen und diese Ratlosigkeit geschildert. Sie entsetzten sich und wurden ratlos. Was soll das werden, fragen sie. Das war so erschreckend. Wenn hier wirklich Gott reden sollte, wenn das eine göttliche Eingebung war, denn von sich aus konnten die Galiläer das nicht, dann spricht jetzt Gott hier in einer anderen Sprache als Hebräisch bzw. Aramäisch. Und die Juden, die sich gut im Alten Testament auskannten, mussten hier an jene Ankündigung denken, die Gott etwa 700 vor Christus dem Propheten Jesaja gegeben hat, in Jesaja 28, Vers 11. Da sagt Gott, mein Volk will nicht gehorchen, obwohl ich jahrhundertelang in ihrer eigenen hebräischen Sprache zu ihnen geredet habe durch die Propheten. Und deshalb werde ich, sagt Gott dort in Jesaja 28, Vers 11, einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Und diese Ankündigung löst Gott am Pfingsttag ein. Die nicht-hebräischen Fremdsprachen sind also ein Warnsignal, ein Zeichen des Gerichts für die Juden, die ihrem Gott nicht gehorchen und seinen eigenen Sohn, den Messias, ablehnen. Gleichzeitig macht Gott mit diesen Fremdsprachen noch etwas anderes deutlich. Sie sind nicht nur ein Warnsignal, sondern sie sind auch ein Verheißungssignal. Nicht nur ein Zeichen des Gerichts, sondern auch ein Zeichen des Durchbruchs. Denn von jetzt an soll man in allen Sprachen der Welt zu Gott beten und den lebendigen Gott loben. Von jetzt an sollen in allen Sprachen der Welt Gottes große Taten verkündigt werden. Von jetzt an sollen alle Völker der Welt Jesus Christus kennenlernen und zu seiner Gemeinde dazukommen können. Erstmals seit dem Turmbau zu Babel offenbart sich Gott in einer anderen Sprache als Hebräisch. Und dafür sucht er sich ausgerechnet das jüdische Pfingstfest aus, an dem zehntausende Pilger aus aller Welt durch Jerusalem strömen. Das ist göttliches Timing. An jenem Tag waren es noch vorwiegend Juden aus fremden Ländern. Der eigentliche Durchbruch zu den Heiden erfolgt noch nicht am Pfingsttag. Wenn wir im Referat morgen Nachmittag von Pastor Möckel deutlich geschildert bekommen, wie dieser eigentliche Durchbruch zu den Heiden dann wirklich erfolgt bei Cornelius. Aber hier am Pfingsttag wird es von Gott angekündigt. Das ist gewissermaßen die Ouvertüre der Weltmission. Deshalb die Fremdsprachen. Juden aus aller Herren Länder hätten größtenteils wohl auch Hebräisch und Aramäisch verstanden. Und die erklärende Petruspredigt, die das Ganze kommentiert und auswertet, die erfolgt ja dann in Hebräisch und Aramäisch. Aber die Fremdsprachen deuten an, was einige Kapitel später ausgesprochen wird. Auch alle Heiden sind zu Jesus gerufen. Und sehen Sie, wie weit der Bogen gespannt wird. Das ist ein Graus für alle Lektoren, die das am Pfingsttag mal vorlesen müssen. Ja? Die Parther, ursprünglich ein iranisches Weitervolk, die Meerstern für das persische Großreich, Mesopotamien, das Land am Euphrat und Tigris, Pontus am Schwarzen Meer, Asia steht für die Provinz Kleinasien, Ägypten für die Afrikaner, Rom für Europa, Kreta und Araber, das umfasst den Westen und den Osten. Die Reaktion der Zuhörer ist geteilt. Die 12, die entsetzten sich alle und wurden ratlos und sprachen, was will das werden? Andere aber, wie das immer geht, wenn Leute was nicht verstehen, hatten ihren Spott. Also einige Zuhörer, die nicht mitkriegen, dass die Jünger in Fremdsprachen reden, weil sie vielleicht nur Hebräisch und Aramäisch können, höchstens noch Griechisch, die unterstellen den Jüngern nun schon Alkoholprobleme. Und da hält Petrus wirklich den Zeitpunkt für gekommen, dieses seltsame Ereignis zu erklären. Und das macht er ab Vers 14. Da trat Petrus auf mit den Elf, also hier ist der Matthias mit eingerechnet, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Also das war 9 Uhr vormittags. Und Petrus sagt, um 9 Uhr vormittags sind wir noch nicht besoffen. Also die sind natürlich nicht besoffen gewesen, aber Sie verstehen es. So, und dann legt er diesen Juden ein längeres Zitat aus dem Alten Testament vor, nämlich aus Joel, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Ich kann das jetzt nicht ausführlich auslegen. Ich will es nur ganz kurz erläutern. Joel beschreibt hier ein Ereignis, das noch in der Zukunft liegt. Und ein Ereignis, das das Volk Israel betrifft. Wenn Jesus wiederkommt am Ende der Welt, wird er sein tausendjähriges Reich aufrichten. Denken Sie an die Bibeltage über die Offenbarung. So, und davon spricht Joel 3. Denn wenn Sie genau hingucken und sich dieses hat mal in Ruhe durchlesen, wird klar, die meisten Dinge, die Petrus hier zitiert in Joel 3, die sind Pfingsten noch nicht geschehen. Lesen wir mal Vers 17. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und dann Vers 19, und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Also, diese Träume, Wunder am Himmel, Blut und Rauchdampf, Sonne in Finsternis verwandelt, Mond in Blut verwandelt, das geschieht alles nicht am Pfingsttag. Das ist jedem der Anwesenden, der den Petrus hier hört, klar. Also kann es nicht die letzte und wörtliche Erfüllung des Joel-Ereignisses sein, sondern Pfingsten, will Petrus hier deutlich machen, ist ein Vorgeschmack, ein Vorhinweis auf das, was Gott später im großen Rahmen tun wird, wenn er massiv in die Geschichte seines Volkes Israel noch einmal eingreift. Petrus sagt also diesen Juden, die nun staunend vor dem Pfingstwunder stehen, Gott hat euch doch in eurem eigenen Alten Testament angekündigt, dass er noch einmal spektakulär eingreifen wird. Und heute erlebt ihr davon einen Vorgeschmack. Am Pfingsttag. Dieser Pfingsttag bleibt eine einmalige Ausnahme. Diese spektakulären Begleiterscheinungen werden in dieser Weise wie am Pfingsttag mit dem Brausen und den Feuerzungen, die man sieht, nie wieder berichtet. Und damit kommen wir zu 4b, die besondere heilsgeschichtliche Situation der Apostel. So wie zu Weihnachten an einem speziellen Tag Gott, der Sohn, auf die Welt kommt, so kommt zu Pfingsten an einem speziellen Tag Gott, der Heilige Geist, auf die Welt, um dann dort zu bleiben. Beide Eintrittsstellen Gottes in dieser Welt werden begleitet von aufrüttelnden und spektakulären Begleiterscheinungen. Der Vater sendet den Sohn und dann ist der Sohn da und muss nicht ein zweites Mal geboren werden. Der Sohn sendet den Geist und dann ist der Geist da und muss nicht ein zweites Mal geschickt werden. Bestimmte Gruppen in der Christenheit haben diesen einmaligen Charakter des Pfingstgeschehens nicht erkannt. Sie behaupten, diese besondere Geisttaufe als spektakuläres Ereignis, als zweite Erfahrung zusätzlich zur eigentlichen Bekehrung, diese besondere Geisttaufe ist auch heute für Christen möglich und wichtig. Viele fügen noch hinzu, das Kennzeichen dieser besonderen Geisttaufe, dieser sogenannten zweiten Erfahrung, sei die Zungenrede. So führten 1976 Gruppen der Pfingstgemeinden eine Weltkonferenz in Jerusalem durch, um, Zitat, das andauernde Wunder von Pfingsten zu feiern. Trotzdem hatten sie Simultandolmetscher und Kopfhörer dabei, weil sich das Sprachwunder vom Pfingsttag eben nicht wiederholte. Ja, ich füge nochmal hinzu, nicht mal am Pfingsttag selbst wird von einer Wiederholung berichtet. Sie werden das in Vers 41 sehen, als sich nach der evangelistischen Predigt von Petrus 3000 Menschen bekehren. Vers 41 wird nichts mehr von einer besonderen Geisttaufe oder sonstigen auffälligen Phänomenen gesagt, sondern diese 3000, die kommen schon am Pfingsttag, ich sage mal ganz normal und unspektakulär zum Glauben. Und nirgendwo in der Bibel werden Christen aufgefordert, sich auf eine besondere Geisttaufe einzustellen oder darauf zu warten. John Stott hat es so ausgedrückt. Die Unterscheidung zwischen den beiden Gruppen, den 120 und den 3000 am Pfingsttag, ist von großer Wichtigkeit. Die Tatsache, dass die Erfahrung der 120, also Apostel plus Umfeld, zwei verschiedene Stufen einschloss, war einfach durch die historischen Umstände bedingt. Die haben sich vor Pfingsten bekehrt, ne? Und er sagt, sie konnten die Gabe von Pfingsten nicht vor dem Pfingsttag empfangen. Weil sie sich vor Pfingsten bekehrt haben, haben sie noch nicht den Heiligen Geist bekommen, der seit Pfingsten jedem Christ mit seiner Bekehrung gegeben wird. Die 3000, die sich dann nach der Petruspredigt bekehren, die bekehren sich ja schon nach dem Pfingstereignis. Und die bekommen mit ihrer Bekehrung den Heiligen Geist sofort. Und John Stott fährt dann fort, seitdem und nach diesem Tag von Pfingsten werden Sündenvergebung und die Gabe des Heiligen Geistes zusammen empfangen. Und so finden wir es dann auch in den Briefen des Paulus immer wieder beschrieben. Ich wiederhole nochmal, was ich vorhin sagte. Die Apostelgeschichte beschreibt eine besondere heilsgeschichtliche Situation, einen Startschuss, eine Umbruchphase. Hier wird von Gott eine neue geistliche Epoche eingeführt. Und diese ist von besonderen, auffälligen Manifestationen begleitet. Nur zweimal wird in der Apostelgeschichte selbst das Phänomen der Sprachenrede noch geschildert. Nur zweimal noch. Ich habe Ihnen die beiden Stellen auch aufgeschrieben. Es sind jeweils wieder Übergangssituationen. Man nennt sie auch Schwellensituationen, weil dort bestimmte Menschen über eine Schwelle gehen und Neuland betreten, das ihnen bisher noch verschlossen war. Apostelgeschichte 2, Zungenrede, Geburtsstunde der Gemeinde. Übergang von Jesus zur Gemeinde, der Heilige Geist als Gabe an alle Gläubigen. Apostelgeschichte 10 und 11, Möckel wird uns das morgen zeigen, offizieller Übergang von den Juden hin zu den Heiden. Jetzt gehören sie alle zu einer Gemeinde. Und deswegen Zungenreden. Und dann nochmal Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Da sind so ein paar versprengte Johannesjünger, die den Übergang dann vollziehen vom Status des Johannesjüngers zum Christen. Und wo auch nochmal dieses Zeichen der Sprachenrede begegnet, als ein Zeichen für diese Juden, dass Paulus ihnen dort wirklich die Wahrheit gesagt hat. Es ist jeweils eine einmalige Schwellensituation. Und wir müssen festhalten, die Ereignisse der Apostelgeschichte markieren eine besondere heilsgeschichtliche Epoche und sind nicht bruchlos als Modell übertragbar auf heute. Und das gilt auch für die Sprachenrede. Und so müssen wir eine letzte Frage zu diesem ganzen Komplex bedenken. Wie steht es um das Zungenreden heute, die sogenannte Glossolalie. Ich kann in diesem Rahmen dazu keinen ganzen Vortrag halten, aber möchte doch eine kurze Skizze Ihnen aufzeigen und stehe dann in der Aussprache ja gerne für alle Rückfragen zur Verfügung. Wir haben heute einen langen Tag miteinander Zeit. Zunächst, die Zungenrede, oder wir sollten lieber sagen, die Sprachenrede, kommt sehr selten in der Bibel vor. Jesus hat nicht in den Sprachen geredet. Und wir haben diese Sprachenrede, es heißt auch übrigens nicht Sprachengebet, sondern Sprachenrede. Wir haben das vorliegen in Apostelgeschichte 2, 10, 11 und 19. Dann wird es verhandelt in 1. Korinther 12 bis 14 und in Markus 16, Vers 17. Sonst nicht mehr. Und der 1. Korintherbrief ist einer der allerfrühesten Briefe im Neuen Testament. In den späteren kommt es schon nicht mehr vor. Was ist diese Reden in Sprachen? Das wird definiert, das wird erklärt hier in der Apostelgeschichte, nämlich als Fremdsprache. Paulus benutzt dasselbe Wort in 1. Korinther und er gibt dem keine neue Definition. Wir haben es hier einmal definiert in der Apostelgeschichte. Und nirgendwo wird Sprachenrede etwa als geheimnisvolle private Gebetssprache in unverständlichen Silben geschildert. Welche Aufgabe, welche Funktion hatte diese Sprachenrede? Es war ein Zeichen gegenüber den Juden, so wie Paulus das in 1. Korinther 14, Vers 22 sagt. Es ist ein Zeichen für die Juden. Einmal ein Zeichen des Gerichtes, nach Jesaja 28. Ihr habt nicht gehört, als Gott in Hebräisch sprach, jetzt wird er in fremden Sprachen zu euch reden. Und es war ein Zeichen des Segens, ein Zeichen der Öffnung, dass alle Menschen nun in den Bund mit Gott hineingenommen werden sollen. Ein Zeichen für die Juden, ein Zeichen des Übergangs vom alten zum neuen Bund. Vom Bund Gottes nur mit seinem auserwählten Volk Israel hin zur Gemeinde Jesu Christi, in der Judenchristen und Heidenchristen miteinander vereint sind. Und in dieser Zeit, als das Sprachenreden ein Zeichen des Übergangs war, dass nun Juden und Heiden hineingenommen sind in den einen Bund, hatte es noch eine Nebenfunktion, nämlich es sollte der Erbauung der Gemeinde dienen. In jener frühen Zeit, also zur Zeit des ersten Korintherbriefs. Nachdem der Übergang zu diesem neuen Bund vollzogen war, war das Zeichen der Sprachenrede nicht mehr nötig. Und deswegen ist es logisch, dass es nur in einem der frühesten Briefe auftaucht, 1. Korinther, und dass es beispielsweise im Katalog der Geistesgaben in Römer 12 nicht mehr erwähnt wird. Und auch in den sonstigen Briefen nicht mehr vorkommt, nicht mehr diskutiert wird. Wie gesagt, nur im Markus-Evangelium, dann in dieser Frühphase der jungen Gemeinde und im 1. Korintherbrief. Und damit bahnt sich schon innerhalb des Neuen Testamentes an, was Paulus in 1. Korinther 13, Vers 8 bis 10 ankündigt. Nämlich, dass die Sprachenrede und auch andere spektakuläre Gaben aufhören werden. 1. Korinther 13, Vers 8 bis 10. Ich lese Ihnen das jetzt vor. 1. Korinther 13, Vers 8 bis 10. Und während Sie Ihre Bibel aufschlagen, verweise ich darauf, dass unser Referent von heute Abend, Dr. Kaiser, einen sehr hilfreichen Aufsatz zu dieser Stelle veröffentlicht hat. Er liegt mir hier vor, dieser Aufsatz. Wenn Sie daran interessiert sind, müssen wir sehen, ob Sie den vielleicht auch bestellen können beim Bibelbund oder ob wir ein paar wenige Exemplare hier nachkopieren können. 1. Korinther 13, Vers 8 bis 10. Da sagt Paulus, die Liebe hört nimmer auf, so doch die Weissagung aufhört und die Sprachen aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Also hier steht es jetzt mal nur bezogen auf das Sprachenreden. Die Sprachen werden aufhören, wenn das Vollkommene kommen wird. Und die Frage, die sich daran immer anknüpft, ist ja, was ist mit dem Vollkommenen denn gemeint? Und auf den ersten Blick wurde das immer so ausgelegt, dass man sagte, naja, das wird am Ende sein, wenn wir in der Ewigkeit sind. Dann ist das Vollkommene da und dann werden diese ganzen Dinge aufhören. Aber ich halte diese Auslegung für sehr unwahrscheinlich, dass mit dem Vollkommenen in 1. Korinther 13, Vers 10 der zukünftige Zustand in der Ewigkeit gemeint ist. Begründung. An keiner anderen Stelle sonst gebraucht Paulus das Adjektiv vollkommen, also teleios, was hier steht, im Sinne von einer zukünftigen Vollendung in der Ewigkeit. Sondern wenn Paulus dieses Adjektiv teleos verwendet, dann beschreibt er damit etwas, was in dieser Weltzeit noch geschieht. Normalerweise gebraucht er den Begriff dafür, um den gereiften, den erwachsenen Christen zu beschreiben. 1. Korinther 2,6, Philipper 3,15 und öfter. Und in Kolosser 4, Vers 12 beschreibt Paulus damit die Völligkeit der Hingabe noch in diesem Leben. Also es geht hier um das Ergebnis eines allmählichen Wachstums, was mit dem Wort vollkommen beschrieben wird. Aber die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit, die dann wirklich alles total vollkommen macht, ist plötzlich. Was Paulus hier mit größter Wahrscheinlichkeit meint, ist die umfassende, ausgereifte Erkenntnis Jesu Christi, die wir schon hier auf dieser Erde bekommen können. Wodurch? Der Heilige Geist ermöglicht es uns aufgrund der abgeschlossenen und irrtumslosen Offenbarung Gottes in der Bibel. Also, teleos beschreibt etwas, was schon in dieser Weltzeit geschieht. Mit all der Restunvollkommenheit, die diese Weltzeit in allem an sich trägt. Aber es geschieht noch in dieser Weltzeit, nicht erst in der Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sind. Wenn das Vollkommene kommen wird, also wenn es ausgereift sein wird, nämlich die Erkenntnis Christi, so wie sie uns möglich ist, aufgrund der abgeschlossenen, irrtumslosen Offenbarung Gottes in der Bibel, dann werden diese anderen Dinge nicht mehr nötig sein. Wir wissen, seitdem die Heilige Schrift abgeschlossen ist, die ganzen Briefe geschrieben sind, was zur Zeit des ersten Korintherbriefes noch nicht der Fall war, da war noch nicht alles abgeschlossen und geschrieben, genau wie der neue Bund aus Juden, Christen und Heidenchristen zusammengehört. Und deswegen kann Paulus schreiben, und zum Zeitpunkt, wo er das im ersten Korintherbrief sagt, ist es noch eine Ankündigung. Wenn das Vollkommene kommen wird, dann wird das teilweise, das Stück, das ist nichts Negatives, sondern dann wird das teilweise, was bisher vorliegt, nicht mehr ausreichen. Dann wird es abgetan werden. Und deswegen ist 1. Korinther 13 eine weitere starke Begründung dafür, dass das Zungenreden schon zur Zeit des Neuen Testamentes selbst immer weiter zurückgeht und dann schließlich aufhört. Auch die frühe Kirchengeschichte belegt diese Tendenz. Abgesehen von wenigen verstreuten Aussagen, die sich fast alle auf die irrlehrende Gruppe der Montanisten beziehen. Abgesehen davon gibt es bei den Kirchenvätern keinen Beleg für das Fortdauern echter Zungenrede. Also echter Sprachenrede. Und um 400 nach Christus schreibt Augustin im Rückblick auf das urchristliche Zungenreden, es waren jenerzeit angepasste Zeichen, schreibt Augustin etwa 400 im Rückblick. Sie waren dazu bestimmt, das Kommen des Heiligen Geistes zu den Menschen aller Sprachen anzukündigen, um zu beweisen, dass das Evangelium allen Sprachen der Erde verkündet werden sollte. Diese Sache geschah, um etwas anzukündigen. Danach verschwand sie. Und es wird übrigens nirgendwo in der Heiligen Schrift gesagt, dass die Zungenrede der Selbsterbauung des Beters dienen soll, so im Sinne einer privaten Gebetssprache. Sondern der Zusammenhang von 1. Korinther 12 bis 14 zeigt ja gerade, dass die Geistesgaben nicht zum Eigennutz eingesetzt werden, sondern nur zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Und darum ist der Hinweis von Paulus in 1. Korinther 14, Vers 4, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Keine Aufforderung zum Zungenreden als private Gebetssprache, sondern eine Kritik der selbstbezogenen Praxis der Korinther. Paulus sagt in dem ganzen Zusammenhang immer wieder, die Geistesgaben dienen nur zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Und dann sagt er, wer in Zungen redet, er baut sich selbst. Und damit gibt er hier nicht eine Aufforderung, dieses zu tun, sondern er kritisiert es. Und in 1. Korinther 13 heißt es dann, die Sprachen werden aufhören. Und wir sehen, wie dieses schon innerhalb des Neuen Testamentes selbst immer weiter zurückgeht. Damit drängt sich natürlich die Frage auf, wie das, was uns heute als Glossolalie begegnet, vom biblischen Befund her einzuordnen ist. heute als Glossolalie begegnet, vom biblischen Befund her einzuordnen ist. Dabei kann man nur mit allergrößter Vorsicht vorgehen und ich möchte hier drei Möglichkeiten andeuten. Es kann sich einmal um ein erlerntes Verhalten handeln. Es werden ja auch richtig Seminare angeboten, in denen man die Erfahrung des Zungenlehrens gewissermaßen einüben könne. Also ein erlerntes Verhalten ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist die, dass es psychisch, also seelisch hervorgerufene Trancezustände gibt. Durch bestimmte emotionale Rahmenbedingungen, die geschaffen werden. Auch das ist denkbar. Und in manchen Fällen könnte Sprachenreden auch das Ergebnis dämonischer Wirkungen sein. Denn das Zungenreden im Sinne von unverständlicher Aneinanderreihung von Silben, das ist in verschiedenen heidnischen Religionen bekannt. Und dieses Babbeln unterscheidet sich äußerlich nicht von dem, was auch in manchen charismatischen Kreisen als Zungenrede ausgegeben wird. Ich betone nochmal, wir müssen hier in der Bewertung wirklich sehr behutsam und sehr vorsichtig vorgehen. Und ich weiß, dass viele, die meinen, sie würden das Sprachenreden praktizieren, dieses in bester Absicht tun und glauben, sie würden Gott damit gehorsam sein. Umso wichtiger ist es, dass wir den biblischen Befund immer wieder genau studieren und ich sehe keine andere Wahl, als ihn so auszulegen und darzustellen, wie ich es hier getan habe. So viel zum Thema Zungenrede heute. Also, ich wiederhole nochmal. Die Sprachenrede hatte eine besondere Aufgabe in einer einmaligen Übergangszeit. Am Pfingsttag wurden die Juden aufgeschreckt, es wurde die Autorität der Apostel beglaubigt. Das eigentlich Wichtige am Pfingsttag aber sind nicht die Sprachen, sondern ist etwas ganz anderes. Und darum beschränkt sich Petrus auf eine kurze Erklärung dieser Sprachen in Vers 14 bis 21, um dann zu seiner eigentlichen Aufgabe zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, wie das Herz des Petrus brennt, nun endlich loslegen zu können mit seiner evangelistischen Predigt. Und das ist unser letztes Kapitel, Kapitel 5, die Verkündigung der Apostel. Die Verkündigung der Apostel. Und dann haben sie es geschafft. Kapitel 5, die Verkündigung der Apostel. Also, ich sage es nochmal. Bis Vers 21 erläutert Petrus das spektakuläre Phänomen der Sprachenrede. Und nachdem auf diese Weise nochmal die Autorität der Apostel gewissermaßen bekräftigt wurde, startet er jetzt ab Vers 22 seine eigentliche evangelistische Verkündigung. Und er setzt nochmal neu an, mit einer neuen Anrede. Vers 22, ihr Männer von Israel. Und da waren die Frauen mit eingeschlossen, nach damaliger Sitte. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Sie merken, jetzt kommt richtig nochmal ein Neuansatz. Was kommt jetzt? A, die Geschichte des Jesus. Und Sie erinnern sich an alles, was wir über die Bedeutung der geschichtlichen Fakten gesagt haben. Genau das kommt jetzt bei der ersten öffentlichen Predigt. A, die Geschichte des Jesus. Vers 22. Hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Was macht Petrus? Er betont wieder die historischen, objektiven Vorgaben. Und schauen Sie sich mal die Wörter an, die hier stehen. Jesus wurde von Gott unter euch ausgewiesen. Das ist eine ganz gute Übersetzung hier in Luther 84. Ausgewiesen. Und dann, durch Taten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Das sind keine Geheiminformationen, die er hier verbreitet. Keine esoterischen Sonderlehren, sondern Fakten, die dem einigermaßen wachen Zeitgenossen damals seltsam bekannt gewesen sind. Und wodurch wurde Jesus beglaubigt? Durch Taten, Wunder und Zeichen. Das ist ein Terminus technicus, ein besonderer Begriff, der in der Bibel nur ganz selten auftritt, in dieser Ballung.
nämlich einmal hier in Apostelgeschichte 2, 22. Sagt sie nochmal, Zeichen, Wunder und Krafttaten, damit sie es mir glauben. So. Da tritt er auf und bezieht sich auf die massiven Wundertaten, die Autorität Jesu begleitet haben. Und dann begegnet dieser Begriff nochmal in 2. Korinther 12 und Römer 15, Vers 19. Da geht es darum, dass die Apostel in der Kraft Jesu auch diese Zeichen, Wunder und Krafttaten tun konnten, als Beglaubigung ihrer Apostelautorität. Und Hebräer 2, 3 bis 4 fasst das Ganze im Rückblick dann nochmal zusammen und erinnert an die Zeichen, Wunder und Krafttaten, die durch den Herrn und die Apostel geschehen sind. Und auf niemand anderen sonst wird dieser klassische Begriff Zeichen, Wunder und Krafttaten im Neuen Testament bezogen. Pastor Möckel wird auch das ausführlicher nochmal erläutern am Sonntag. Und dann taucht dieser Begriff nur ein letztes Mal noch auf, in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Und da bezieht er sich auf die Wundertaten, mit denen der Antichrist in der Endzeit die Menschen verwirren und auf eine falsche Spur führen wird. Also, Jesus, sagt Paulus, ist ausgewiesen worden durch diese besonderen Taten. Und dann, Vers 23, schildert er den Kreuzestod und macht zwei Dinge deutlich. Einmal die Souveränität Gottes. Es musste alles so kommen. Ja, durch Gottes Ratschluss und Vorsehung war Jesus dahingegeben. Das war kein Justizirrtum im Letzten. Das war Gottes Plan von Anfang an, wie ja auch die Propheten schon den Kreuzestod beschrieben haben. Und doch zugleich sagt er, ihr habt ihn umgebracht. Stellen Sie das mal vor. In dieser feindlichen Umgebung am Pfingsttag sagt er denen dort ins Gesicht, ihr habt ihn umgebracht durch die Hand der Heiden. Aber ihr habt es getan, mit den Heiden zusammen. Gott handelt souverän in diesem Geschehen. Und doch kann der Mensch sich vor seiner Verantwortung nicht wegdrücken. Aber, sagt Petrus, wenn auch diese große Schuld auf euch lastet, könnte sagen, lieber Petrus, kannst du nicht etwas gewinnender predigen? Kannst du etwas vorsichtiger die Juden heranführen? Musst du ihnen so knallhart ihre Schuld ins Gesicht sagen? Dient das der Sache? Ist das psychologisch einfühlsam genug? Petrus sagt, ihr habt ihn umgebracht und ans Kreuz geschlagen durch die Hand der Heiden. Und doch handelt Gott souverän. Und dann kommt natürlich das Wichtigste sofort, die Auferstehung. Und es ist wunderbar, die Formulierung, die hier benutzt, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Das war überhaupt keine Diskussion. Jesus ist Gott, es ist absolut nicht mal denkbar, dass er vom Tod festgehalten würde. Und so ist es natürlich auch geschehen. Er wurde nicht festgehalten. Das ist hier gewissermaßen die Umkehrung von dem Muss, was Petrus im Kapitel 1 gesagt hat. Es musste so geschehen, weil Gott es vorausgesagt hat. Und jetzt sagt er, dass im Grunde genommen ein negatives Muss, es konnte gar nicht anders sein, als dass Jesus auferweckt wurde, weil er der Sohn Gottes ist. So, das ist die Speerspitze der Verkündigung, was er hier in Vers 24 sagt. Und das taucht dann nochmal auf in Vers 32. Da sagt er, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und dann kommt es wieder. Dessen sind wir alle Zeugen. Wir haben es gesehen. Und dann schauen Sie, wie es weitergeht. Vers 32, Auferstehung. Vers 33 kommt gleich die Himmelfahrt. Also Auferstehung. Wir sind dessen Zeugen und nicht nur von der Auferstehung, Vers 32, sondern auch von der Himmelfahrt, Vers 33. Und Sie sehen wieder, Zeugenschaft bedeutet nicht das Aufwärmen innerer Erlebnisse, sondern es bedeutet zuerst mal das Schildern dessen, was Gott getan hat, Auferstehung und Himmelfahrt. Und ich könnte mir denken, wie manche moderne Evangelikale dem Petrus hier eine gewisse Verkopfung vorgeworfen hätten. Also Petrus, erzähl doch erst mal, wie du dich so gefühlt hast, als du Jesus kennengelernt hast. Du hältst uns hier so klacker, klacker, klacker ein altes testamentliches Zitat nach dem anderen vor und schilderst so ein Faktum nach dem anderen. Nun sag doch mal ein bisschen persönlich. Das macht er nicht hier. Hat er sicherlich in Einzelgesprächen auch gemacht, macht er hier aber nicht, sondern er sagt Auferstehung und Himmelfahrt. So. Und diese Geschichte des Jesus, das ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Verkündigung. B. Er schildert aber in dem Zusammenhang noch etwas, nämlich die Vorgeschichte des Alten Testaments. Die beiden entscheidenden Ereignisse auf der Zielgeraden, nämlich die Auferstehung und die Himmelfahrt, sagt er, sind alttestamentlich angekündigt. Und dann bringt er den Beleg in Vers 25. Die Auferstehung ist angekündigt durch Psalm 16. Und dann zitiert er Psalm 16. Die Auferstehung ist angekündigt durch Psalm 16. Und da heißt es, ich gebe jetzt den Vers an, wo es in der Apostelgeschichte steht, denn Vers 27, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und nun könnte man sagen, ja, aber Petrus, das hat doch David gesagt.
Und Petrus nimmt diesen Einwand schon selbst auf und sagt ab Vers 29, der David hat zwar den Psalm geschrieben, aber der kann das gar nicht auf sich bezogen haben. Warum? Vers 29. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David, der diesen Psalm 16 geschrieben hat, Klammer auf, Klammer zu. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Jeder von euch Pilgern, die in Jerusalem sind, seid ihr hier in Jerusalem seid, ihr könnt gern zum Abschluss eurer Reise nochmal beim Davids Grab ein kleines Kränzchen niederlegen. So, und dann fährt er fort, Vers 30, und sie merken, wie es um volles oder leeres Grab, das ist die Frage, die dahinter steht. Ist es voll oder ist es leer? Und er sagt, das Grab von David ist voll, da könnt ihr hingehen. Und dann sagt er Vers 30, da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und nämlich hier im Psalm 16 von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Vers 32, diesen Jesus, der ist hier gemeint im Psalm 16, den hat Gott auferweckt und dessen sind wir alle Zeugen. Und dann ist er mit der Auferstehung durch und dann kommt die Himmelfahrt dran, ab Vers 33. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Jetzt kommt die Begründung, Altes Testament, Vers 34. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren. David liegt im Grab. Und genauso ist auch David nicht gen Himmel gefahren. Der wirkliche David ist jetzt schon im Reich Gottes, aber sein Grab ist noch da mit seinem sterblichen Körper. Und genauso ist David nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst. Und jetzt kommt wieder ein Zitat von David aus Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Also es gibt zwei Herren, die David hat. Das eine ist Yahweh, Gott der Vater. Und das andere, er spricht da schon von einem Herrn, den er noch gar nicht selber kennt, sagt Petrus mich. Das ist Jesus, Gott der Sohn. Und wenn David von diesem Messias hier spricht und ihn seinen Herrn nennt, dann kann das ja wohl nicht selber sein. Und damit macht Petrus deutlich, Leute, nicht nur die Auferstehung im Psalm 16, sondern auch die Himmelfahrt im Psalm 110 ist angekündigt schon im Alten Testament. Und Jesus selbst hat dem Petrus vorgemacht, dass man Psalm 110 so auslegen muss. Sie können das in Markus 12, Vers 35 bis 37 nachlesen. Da hat Jesus das selbst so erklärt. Psalm 110 deutet auf mich, den Sohn Gottes. Nun, nachdem Petrus so gründlich das Feld vorbereitet hat, kann er seine Verkündigung zusammenfassen in Vers 36. Da sagt er, so glaube nun das ganze Haus Israels mit Intuition. Das steht natürlich so nicht hier, sondern da steht, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, und dann kommt es nochmal, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. So wisse, hier geht es wieder um diese Objektivität. Und zwar gewiss, da steht das griechische Wort asphalos wieder, also Asphalt. Festigkeit, Sicherheit, denken Sie an Apostelgeschichte 1, Vers 3, Beweise. Tekmerios. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, bei dem ihr gewagt habt, ihn zu töten, dass er gerade den zum Herrn und Christus gemacht hat, zum Gott und König. Und es verwundert uns, denke ich, nicht, wie die Reaktion darauf dann aussieht. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, 5c. Nachdem also der Petrus objektiv klargestellt hat, was Sache ist, kann er jetzt und muss er jetzt unbedingt die persönliche Zuspitzung vornehmen. Und deswegen ist Punkt c der Ruf zur Bekehrung. Ab Vers 37. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Da steht ein Wort, das ganz selten ist im Neuen Testament, das so viel heißt, sie durchbohrte es ihnen das Herz. Sie kriegten den Schrecken ihres Lebens. Wir haben den Messias getötet, den Sohn Gottes. Was haben wir getan? Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Und was wird möglicherweise als Gericht auf uns warten? Wie konnten wir nur? Warum waren wir so blind? Was sollen wir tun, fragen sie dann. Und dann antwortet Petrus mit der Aufforderung zur Bekehrung. Und halten Sie das bitte fest, nur wer sachlich und objektiv predigt, nur wer die Tatsachen predigt, die Gott gesetzt hat in dieser Welt, nur der kann kräftig und vollmächtig zur Bekehrung rufen. Das gehört zusammen. Eine auf die Heilige Schrift gegründete Verkündigung, die sich
in dem objektiven festmacht, was Gott gegeben hat. Und von dort aus habe ich erst das Fundament, um den anderen missionarisch anrufen zu können, um die Speerspitze des Rufes zur Bekehrung abzufeuern. Und diese Tatsachen, die erreichen nun die Herzen der Menschen, etlicher jedenfalls. Sie haben Erkenntnis ihrer Schuld. Sie erschrecken über sich selbst. Wo ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus finden soll, dann muss er zur Erkenntnis seiner Schuld kommen, weil er sonst ja gar nicht einsieht, dass er einen braucht, der ihm diese Schuld vergibt und die Strafe für diese Schuld selbst getragen hat, nämlich Jesus. Nun fragen Sie hier, genauso wie später dann in Philippi der Gefängnisdirektor fragen wird, was müssen wir tun? Und Petrus gibt Ihnen die Antwort in Vers 38, tut Buße. Das heißt wörtlich, kehrt um. Das ist eines der Wörter, die im Neuen Testament sehr gut mit Bekehrung übersetzt werden können. Kehrt um, vollzieht eine totale Lebenswendung, kehrt euch ab von eurem alten Leben. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Eins muss ich noch klarstellen. Petrus lehrt hier nicht die Taufwiedergeburt. Also er lehrt nicht, dass jemand nur dadurch, dass er getauft wird, automatisch die Vergebung der Sünden bekommt. Sondern bei denen, die sich hier bekehren und die sich dann taufen lassen, ist ja bei denen in dem Fall die Bekehrung vorausgegangen. Und die Taufe bestätigt nun gewissermaßen als ein wirkungsvolles Zeichen, was mit der Bekehrung geschieht, nämlich die Vergebung der Sünden. Also, Vergebung der Sünden erfolgt nicht automatisch, das macht der gesamte biblische Zusammenhang deutlich, dadurch, dass jemand getauft wird. Und darum ist diese Taufe auch ein passives Zeichen. Bei den Juden gab es viele Taufpraktiken, bei denen man sich selber untertauchen konnte, sich selber taufen gewissermaßen, in Anführungsstrichen. Ein Christ wird getauft, er macht das nicht selbst. Das Entscheidende muss Gott selbst tun. Gott vergibt die Sünden. Gott gibt den Heiligen Geist. Und selbst bei der Bekehrung ist derjenige, der am entscheidendsten handelt, Gott selbst. Und so macht es Petrus auch deutlich in Vers 39 am Ende, als er sagt, euch allen gilt die Verheißung, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Gott ruft die Leute. Und in Vers 41, als von den 3000 Bekehrungen die Rede ist, heißt es, die ließen sich taufen und an diesem Tage passiv wurden hinzugefügt. Und das ist im Neuen Testament ein sogenanntes Passivum Divinum, also ein göttliches Passiv. Es wurden hinzugefügt, nämlich durch Gott, diese 3000 Leute. Das Entscheidende muss Gott tun, auch bei der Bekehrung. Und dennoch hat der von Gott gerufene Mensch die Verpflichtung, aktiv umzukehren, sich willentlich und bewusst auf den Ruf Gottes hin abzukehren von seinem alten Leben, in dem er sein eigener Chef war, sich zu unterwerfen der Herrschaft Christi und ihm verbindlich nachzufolgen. Und so finden wir in der Apostelgeschichte wie im ganzen Neuen Testament eine ausgeprägte Lehre von der Bekehrung. Es gibt unterschiedliche Wörter dafür, aber die Tatsache, dass zum Christwerden die Bekehrung dazugehört, ist nicht irgendeine frömmigkeitstypische Erfindung oder ein besonderes Geschmäckle, sondern es ist die durchgängige Forderung Jesu und seiner Apostel. Ohne Bekehrung kein Christsein. Und dann kommt Petrus auf die Zielgerade, wie ich auch. Er macht nochmal den universalen Anspruch deutlich in Vers 39. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, den Nahen und den Fernen. Alle dürfen, alle müssen, wenn sie gerettet werden wollen, umkehren zu Jesus. Auch alle Völker. Kein Synkretismus, keine Gebetsgemeinschaft mit anderen Religionen. Alle müssen zu Jesus kommen, aber alle dürfen und sollen auch zu ihm kommen. Denken Sie an das Zeichen der Sprachenrede. Gott redet in allen Sprachen und fordert alle auf, die Juden wie die Heiden, sich seinem Sohn Jesus Christus zu unterwerfen. Und dann fasst Lukas nochmal zusammen in Vers 40, auch mit vielen anderen Worten bezeugte Petrus das. Und ermahnte sie und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und hier in diesem Vers 40 zum Schluss macht Lukas nochmal die Grundstruktur der Evangelisationspredigt des Petrus fest. Hier steht, er bezeugte und er ermahnte.
Und merken Sie, da steckt beides drin. Die objektive Vorgabe, der Zeuge schildert die objektiven Fakten, die Gott geschaffen hat. Er bezeugte. Und aufgrund dieser objektiven Vorgabe heißt es nun, er ermahnte. Er wendet das jetzt subjektiv zugespitzt auf die Menschen an und sagt, weil das Objektive so ist, bezeugt. Darum bekehrt euch, auf dass ihr nicht verloren geht. Das ist die subjektive Zuspitzung. Lasst euch erretten. Petrus sagt nicht, ich kenne einen Lebensstil, mit dem ihr etwas erfüllter und glücklicher werdet. Petrus sagt nicht, ich habe ein Erfolgsrezept, mit dem ihr den Sinn des Lebens verwirklichen könnt. Sondern er sagt, lasst euch retten. Das heißt, ihr seid verloren und ihr müsst gerettet werden. Und zwar woraus? Aus diesem verkehrten Geschlecht. Aus diesem verkehrten Judengeschlecht und dann natürlich Menschheitsgeschlecht insgesamt, das sich abgewandt hat von dem lebendigen Gott. Und das als sein eigener Gott und Herr das Leben meistern und den Himmel sogar gewinnen will. Und Petrus sagt, ihr kommt nicht durch. Ihr kommt nicht durch. Lasst euch retten. Ihr müsst euch bekehren, sonst seid ihr verloren. Und dann das Endergebnis in Vers 41. Die nun sein Wort annahmen. Nicht alle, aber die, die sein Wort annahmen. Aktiv. Die ließen sich daraufhin taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. 3000 Bekehrungen am ersten Tag. Die Gemeinde ist geboren. Etliche Pilger dürften unter den Bekehrten gewesen sein, die dann wieder zurückgegangen sind in ihre Heimatländer und die so schon als erste Missionare die Botschaft mitnahmen. Es beginnt schon, sich auszubreiten. Der Startschuss zur Gemeinde war gefallen. Der Weg von Jerusalem nach Rom konnte beginnen. In wenigen Wochen, machen Sie sich das am Schluss nochmal klar, in wenigen Wochen, 50 Tage zwischen Auferstehung und Pfingsten, hatte Jesus aus einer verängstigten Truppe eine schlagkräftige Mannschaft geformt, die das Römische Reich eroberte und natürlich auch überlebte. Wir werden nun sehen, heute im Laufe des Tages und morgen, wie diese Mannschaft Jesu wuchs und sich bewährte. Wir werden sehen, wie sie befeindet und angegriffen und verfolgt werden. Und wir werden sehen, wie sie durchhalten und von Jesus getragen und beglaubigt werden. Angeführt zu dieser Zeit von den Aposteln. Und das entscheidende Geheimnis, vergessen Sie es nicht, ist der lebendige Herr, der auferstandene Christus. Das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte durch. Er, dem alle Macht gegeben ist. Und weil das so ist, blieb es nicht beim Startschuss. Die Gemeinde ist bis heute im Rennen, bis Jesus selbst wiederkommt. Wir leben in einer anderen Situation als die Apostel. Wir haben nicht die Vollmacht der Apostel, nicht die Offenbarungen der Apostel, aber eben das, was schriftlich festgehalten wurde. Wir müssen keine heilsgeschichtlichen Weichenstellungen vornehmen. Wir müssen nicht mehr Juden und Heiden zusammenführen. Das ist alles geschehen. Aber das eine ist gleich. Wir haben denselben lebendigen Herrn. Und wir können genauso mit diesem lebendigen Herrn in einer persönlichen Verbindung stehen, weil er versprochen hat, unsere Gebete zu hören, weil er seine Leute kennt und weil er in Matthäus 16 dafür garantiert hat, dass er selbst seine Gemeinde baut und nicht einmal die Pforten der Hölle sie überwinden können. So schließe ich, und doch mit einem persönlichen Erlebnis aus dem Jahr 1988, wo wir mit unserem Vikarskurs eine Studienreise machten, unter anderem nach Moskau. Und da besuchten wir den Kreml natürlich auch, den Sitz der damaligen, noch gesamtsowjetischen Regierung. Das war noch die alte Zeit. Und Sie wissen, dass auf diesem Kremlgelände aus der Zarenzeit vier prächtige große Kirchen stehen. Vier Prachtbauten. Die wurden zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr als Kirche genutzt, sondern nur noch als Museum. Und ich konnte mir dann doch nicht verkneifen, unsere Führerin zu fragen, sagen Sie mal, wie kann Ihre atheistische Regierung eigentlich mit diesen vier Kirchen im Kreml leben? Und sie lächelte nur verschmitzt und sagte sinngemäß, diese Kirchengebäude, die stören uns nicht. Die gehören eben zu unserer Geschichte. Für unseren Atheismus sind die nicht mehr gefährlich. Diese Kirchen waren nicht gefährlich für den Atheismus. Aber die Gemeinde Jesu, die ist gefährlich für den Atheismus aller Zeiten und aller Schattierungen. Eine tote Kirche ist nicht gefährlich für den Atheismus. Auch eine tote Gemeinde ist nicht gefährlich für die Gottlosigkeit um sich her. Eine Volkskirche kann eingehen, eine Ortsgemeinde kann einmal eingehen, wenn Gott die Hand abzieht. Aber die Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinde derer, die sich unter seinem Wort zusammenschart und sich an ihn klammert. Die ist eine große Gefahr für den Atheismus, für jede andere Weltanschauung. Und diese Gemeinde Jesu, die bleibt, bis der, der den Startschuss abgegeben hat, uns dann auch über die Ziellinie tragen wird. Amen.